hat mir vor Jahren mal gratuliert und hat mir gar nicht verraten, dass er am gleichen Tag Geburtstag hat. Mittlerweile habe ich es mir gemerkt. Vielleicht organisatorisch, wir müssen den Vorhang gleich nochmal öffnen, weil ich 2, 3 Folien habe und Heike wird zu mir, bleibt ganz entspannt, kommt, dauert noch ein bisschen, aber dann brauchen wir Folien, genau. Genau, mein Gehilfe, Thomas, jawohl. Ja. Leb leichter, ist der Titel dieser Predigt. Ich möchte gern noch ganz kurz beten und würde mich freuen, wenn ihr euch eins macht mit mir, dass wir Gott einfach einladen, dass er redet zu unseren Herzen jetzt. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen und für diese Gelegenheit, gemeinsam jetzt als Geschwister vor dir zu sein und dein Wort hineinzuschauen, zu lernen, genährt zu werden von deinem Wort, Gott. Und ich bete, dass du durch deinen wunderbaren Heiligen Geist unsere Herzen berührst, wie wir das schon vorher gesungen haben, dass du uns veränderst durch das, was wir hören und ja, dass du uns einfach dem Bild deines Sohnes Jesus Christus ähnlicher machst. Und Herr Jesus, mit allem, was wir tun, ich mit meinem Reden, meine Geschwister mit zuhören, mit einfach Gemeinschaft jetzt in dieser Weise wollen wir dich ehren und wollen wir dir näher kommen, unserem wunderbaren und herrlichen Gott. Und es geht nicht um mich, es geht allein um dich, niemand von uns, Herr, sondern du bist totales Zentrum heute Morgen und wir beten dich voller Freude und voller Dankbarkeit an. Herr Jesus und Vater Gott, Ehre sei dir. Amen. Amen. Leb leichter. Vielleicht ist es euch schon langweilig mit mir. Aber es tut mir leid, das ist rausgekommen nach Beten und Brüten. Ja, der Einstieg hat schon wieder mit Übergewicht zu tun. Ich hoffe nicht, dass ihr an all die Schokoriegel von gestern Abend oder an die Chipstüte jetzt denkt und dass euch das jetzt ablenkt vom Wesentlichen. Es geht jetzt nicht wirklich um dieses Fett, ja, was wir da manchmal mit uns rumtragen. Also alle die eine Schilddrüsenüberfunktion haben, die haben vielleicht jetzt ein Problem, überhaupt zu verstehen, über was ich rede. Das sind die immer essen können und so dünn sind. Ich hatte auf der Arbeit einen Kollegen, der hat unwahrscheinlich in der Kantine, da hast du mit den Ohren geschlagert, das war der Werner und der war immer dünn. Der war einfach immer dünn. Das war unfassbar ungerecht, wie ich dann auch manchmal fand, aber es war einfach so. Aber die Mehrzahl der Menschen muss ja doch ein bisschen auf sich aufpassen. Und zu der gehöre ich auch. Und ich habe mich nach langer Zeit wieder gewogen und war erschüttert. Und habe dann, ja, meinem Mann bin ich dann nachgekommen. Der sagte, Iris, du brauchst eine Strategie, sonst wird das nie was. Dann bist du immer nur unglücklich, aber es passiert ja doch nichts. Und ich musste mich demütigen und sagen, er hatte recht. Er hatte recht, also habe ich eine Ernährungs- und Sportstrategie entwickelt. Will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, ist nicht Zentrum. Aber es hilft uns, Dinge zu verstehen und habe mir auch ein Ziel gesetzt. Da würde ich gerne hinkommen. Und dann ist mir bewusst geworden, als ich mir die Kilozahl dann vor Augen gemalt habe, die ich gerne weg hätte, das ist genauso viel wie ein Küchengerät, ein sehr modernes, teures, tolles Küchengerät, was einige von euch besitzen, wiegt. Das habe ich mal eine Weile verkauft, so in Abendvorführung, und so viel wie das Teil wiegt, das wollte ich gern weniger. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, dann läufst du die ganze Zeit mit der schweren Küchenmaschine durch die Gegend und quälst dich furchtbar, wisst ihr? Weil leichter zu leben, und gerade bei dem Wetter, das ist enorm. Das macht ganz, ganz viel aus. Man kommt schneller vom Fleck. Man kann sich schneller, leichter bewegen. Man kommt nicht so schnell außer Puste. Dann habe ich mir vorgestellt, ich würde mich beim Joggen auch wie eine Gazelle fühlen und nicht wie so ein kleiner Bär. So Puderbär. Und ich habe mir einfach ein Bild in meinem Kopf gemalt, all die Vorteile meiner neuen Leichtigkeit. Und habe angefangen, meinen Plan umzusetzen, meine Strategie mit Leben zu füllen und hatte auch erste kleine, dezente Erfolge. Ja, ich weiß, hat noch keiner mich heute drauf angesprochen, aber es ist so. Es ist auch nicht viel passiert, aber es ist etwas passiert. Aber ich will heute euch nicht auf eine Diät setzen, keine Angst. Das ist nicht das, was ich vorhab. sondern ich will euch gerne auf andere Massen aufmerksam machen, die wir in unserem Leben so mit uns rumschleppen. Und die uns auch das Leben unnötig schwer machen, weil auch die kann man loswerden. Und dazu möchte ich mit euch gern meine Basisbibelstelle für heute Morgen anschauen und bitte euch, schlagt doch eure Bibel auf im Hebräerbrief im 12. Kapitel. Hebräer Kapitel 12 und da lesen wir die ersten drei Verse. Ich möchte es euch gerne aus der Hoffnung für alle vorlesen und dann aus der Schlachterübersetzung, damit wir den Text so richtig in unsere Herzen fallen lassen können. Wie Zuschauer, also vorher vielleicht, wisst ihr alles, was in Hebräer 11 steht? Die Glaubenshelden, ne? So Abraham und Mose und alle Namen und weiß nicht, eine riesenlange Liste von Helden des Glaubens, die uns zum Vorbild dargestellt sind in der Schrift. Und direkt danach, eben zu Beginn des 12. Kapitels, kommt jetzt das. Es nimmt nämlich Bezug auf diese Glaubenshelden. Wie Zuschauer im Stadion die Wettkämpfer anfeuern, so sind diese Zeugen des Glaubens Vorbilder für unseren Kampf. Darum wollen wir alles ablegen, was uns in diesem Kampf behindert. Vor allem die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit zäher Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Lass uns mal zusammen sagen. Allein auf Jesus. Amen. Auf ihn wollen wir schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel gelangt. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den schmachvollen Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Die Schlachter sagt, es ist ein bisschen anders, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen. Und so weiter. Und dann geht es auch wieder, dass wir das tun, indem wir auf Jesus schauen, als unser großes, großes Vorbild. Und die Worte, die hier stehen, in dieser Übersetzung, Last und Sünde, die uns umstrickt, das sind die zwei Dinge, über die ich mit euch gern sprechen möchte. Und mein Ziel ist es, dass wir diese beiden Dinge auch ablegen heute, in verschiedensten Ausprägungen, wie sie da sind. So wie zu viel Gewicht uns das Leben unnötig schwer macht, so macht Sünde uns das Leben schwer. Ich zitiere heute ein paar Mal den A.W. Tozer, der ist manchmal sehr herausfordernd und manchmal gibt er am eins auch so auf die Birne, aber irgendwie auch lieb. Also ich habe nur die lieben auf die Birne Haudinger mitgebracht heute Morgen. Er schreibt, was immer ein Mensch nur stark und dauerhaft genug begehrt, bestimmt seinen Charakter. Falsche Begierden verderben das moralische Urteilsvermögen, sodass wir unfähig werden, den wahren Wert des begehrten Gegenstandes einzuschätzen. Wie wir es auch drehen, stets erscheint uns eine Sache moralisch besser, wenn wir sie gern hätten. Aus diesem Grund ist unser Herz oft unser schlechtester Ratgeber, denn wenn es mit Wünschen erfüllt ist, kann es nicht gut beraten, wie es für die Reinheit einer Sache eintreten würde, auch wenn sie alles andere als rein ist. Steht ihr das? Das, was im Mittelpunkt unseres Begehrens steht, unserer Sehnsucht, unserer Wünsche, das bestimmt unseren Charakter. Und das kann zum Beispiel sogar die blöde Abnehmerei sein. Du kannst darauf so fixiert sein und es ist nicht wirklich so wesentlich. Ja, es ist gesund, es ist gut, okay, aber es ist nicht wert, Mittelpunkt deines Lebens zu sein. Essen, nicht essen, whatever zum Beispiel. Oder ein Mensch. Oder ein Auto. Also als ich 18 wurde, habe meinen Führerschein ordentlich wie ich bin vorher gemacht. Alles war bereit, Lichtbild und Unterschrift. Und nur der Geburtstag hat noch gefehlt, Thomas. Genau. Und dann bin ich mit Bernd in Urlaub gefahren, unser erster großer gemeinsamer Urlaub. Wir waren in Afrika, in Kenia, es war so eine Art verzögerte Hochzeitsreise. Und ich lag da im Bett. Und was habe ich gedacht? Es war klein, es war gelb, es war 4 Jahre jünger als ich. Es war der Fiat 126, der in Trümpers Garten auf der Wiese stand und auf mich wartete. Ja, ein Auto fast so alt wie ich, gelb wie ein Briefkasten, süß, ohne Kopfstütze, mit Durchzug durchs Radio. Und es war so in meinem Kopf, ich war so heiß auf meine neue Unabhängigkeit und aufs Autofahren, dass das mein ganzes Denken erfüllt hat und meinen Charakter und wahrscheinlich auch mein Gerede während dem Urlaub. Ich weiß es, kann sich noch erinnern, Bernd. Ja, auf jeden Fall, ja, das formt uns und es macht etwas mit uns. Und es war zu dieser Zeit nicht Jesus, ich habe dann später auch Buße getan, der Heilige Geist hat es mir dann gezeigt. Ja, Sünde macht uns das Leben schwer und Dinge zu begehren, an erster Stelle, wenn es nicht Gott ist, macht uns auch das Leben schwer. Ganz echt. Wir haben das Gefühl, es ist toll. Es macht mich frei. Es macht mich glücklich, mein neues Auto oder überhaupt Auto fahren zu können. Aber das ist es nicht. Ja. Fangen wir mal mit der Sünde an. Und in der Vorbereitung kam mir ein Bild. Ich habe es leider im ganzen Internet nicht so gefunden, wie ich es mir gewünscht hätte, aber so notdürftig habe ich es mir zusammengeschnuppelt. Wenn wir sündigen, sind wir so wie die Ameise, die versucht, ein Klavier zu tragen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendjemandem was sagt, mir hat's geholfen. Also ich habe da ein Bild von einem Klavier gefunden und auch eine kleine Ameise, die ist proportional natürlich außer der Reihe. Ihr wisst, man könnte die sonst nicht erkennen. Aber diese Ameise, die versucht, dieses Klavier zu tragen, sie ist stolz, sie ist begeistert, sie ist besessen und sie denkt, sie hat sich jetzt was ganz Tolles, Genussvolles ans Land gezogen und was sie mit dem Klavier dann alles anstellen kann, aber am Ende wird sie von dem Gerät nur zerquetscht. So, die größenwahnsinnige Ameise, die dachte, sie könnte das große Teil da kontrollieren. Und selbst wenn wir mal die Bibel und das Christliche ausklammern würden, das machen wir nur einen ganz kleinen Augenblick und überlegen uns, was macht Sünde? Also ich habe in meinem Leben schon mal gelogen. Ich hatte sogar eine Lebensphase, da habe ich strategisch gelogen, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Bevor ich gläubig war allerdings. So. Aber wenn wir lügen, vor oder nach der Wiedergeburt, das macht das Leben unglaublich kompliziert. Weil am besten führst du Buch, wem du was, wann, wie darstellst. Sonst verstrickst du dich nämlich in dein Gewirre. Die Wahrheit ist es einfach, du erinnerst dich und du denkst, okay, du sortierst die Sachen. Aber wenn du Dinge so mauschelst, verbirgst, das ist total kompliziert und man kann sich irren. Und man ist müde oder man ist vielleicht gerade nicht so konzentriert. Und dann haust du daneben und sagst plötzlich aus Versehen, so wie es wirklich war, wie furchtbar. Es macht das Leben kompliziert. Wir verwirren uns in unserem eigenen Netz. Es gibt diesen Spruch, Volksmund, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Das ist der zweite Nachteil beim Lügen. Ist doch wahr. Steht das irgendwo, steht in den Sprüchen so ähnlich drin, kann auch sein. hab's nicht durchsucht. Aber es ist doch so. Ja? Bernd, habe ich dich nicht gefragt. Darf ich von dir erzählen? Auf keinen Fall, danke. Gut. Habe ich vergessen, vorher zu fragen. Aber Bernd hat als Kind Leute öfter so reingelegt, hat zum Beispiel so getan, als hätte er Schmerzen oder ihm wäre was Schreckliches passiert. Und dann ist ihm eines Tages wirklich etwas Schreckliches passiert. Als er ungefähr, ich glaube, 14 Jahre alt war, an Silvestertag hat jemand auf ihn geschossen. Und er hat hier an seinem rechten Arm 2 riesige Narben, die eine, wo die Kugel reinkam und die andere, wo sie rausoperiert worden ist. Und er hat sich gekrümmt vor Schmerzen. Und seine Familie, seine Freunde, die Leute haben gedacht, na ja, der Bernd halt, ne? Macht mal wieder einen dummen Witz. Ist zwar nicht lustig, aber er macht, und erst im ersten Moment hat keiner gedacht, dass die Situation ernst war, weil er es vorher oft vorgeflunkert hat, ne? So, um Leute reinzulegen. Allein mit gesundem Menschenverstand spüren wir, wie uns das schadet. Durch Lügen verlieren wir auch die Nähe zum Menschen und wir verlieren Vertrauen, das Menschen in uns gesetzt haben. Diebstahl als Sünde. Auch Diebstahl muss ich verbergen. Ich habe Angst, erwischt zu werden. Vielleicht muss ich zwanghaft stehlen und diese Sachen brennen. im Verborgenen. Begehren, Neid, Habsucht, Dinge, die uns unzufrieden machen, unleidlich, die uns negativ wirken lassen, die üble Verhaltensweisen nach sich ziehen und die Beziehungen zu anderen Menschen kaputt machen. Ich denke, ich brauche nicht weiter zu reden über Ehebruch, wechselnde Partnerschaften. Das hat Konsequenzen finanzieller Art, Trennung von Kindern, Verletzungen, geringes Selbstwertgefühl, keine Stabilität mehr im Leben. Gott hat einen guten Plan. Gott hat einen guten Plan und ich glaube, Gott möchte in unserem Leben Linien der Beständigkeit ziehen an dieser Stelle und dem gerade etwas gegenüberstellen. Und wisst ihr, es ist toll, bleiben wir bei dem Thema Ehebruch, es ist super, super toll, Eltern zu haben, die dieses Jahr im August 42 Jahre verheiratet sind. Hey, Amen. Das ist toll. Meine Schwester, die ist, glaube ich, mit dem Uwe, wir sind jetzt in Urlaub seit 15 Jahren, die haben ein Jahr nach uns geheiratet. Gell, Mama, helf mir mal. Ich glaube, 15 Jahre verheiratet. Der Bernd und ich sind seit 18,5 Jahren zusammen und seit 16 verheiratet. Ich bin seit 18 Jahren in der gleichen Gemeinde. Ich bin, viele andere Sachen. Hier sitzen Leute, die feiern irgendwann selber Hochzeit oder weiß ich nicht, was für Hochzeiten ihr feiert. Ich glaube, bei den Schumachers ist es bald soweit, ne? Genau. Und das ist toll. Ich bin stolz auf euch, auf Gott. Ich meine, das ist auch nicht eigener Verdienst, da ist auch viel Gnade dabei. Ja, dass so eine Ehe gelingt und so lange gut ist. Und diese Linien der Beständigkeit, glaube ich, sind Gottes Spuren in unserem Leben. Und das ist schön. Das ist einfach schön. Und das möchte der Teufel kaputt machen. Und so sehen wir auch mit Menschenverstand, dass Sünde das Leben kaputt macht. Sie macht uns das Leben schwer. Sie will uns umstricken. Sie will uns festhalten, zerdrücken. Und der scheinbare Gewinn der Sünde endet doch nur in Zerstörung und in Tod. Denn wir sind wie Ameisen. Wir sind nicht dafür gemacht, solche Lasten zu tragen. Wir können viel tragen. Ich weiß, Biologie, die Ameise kann, glaube ich, auch ein Vielfaches ihres Körpergewichts tragen und so. Aber ein Klavier? Da bin ich mir sicher, ohne Biologie studiert zu haben, ein Klavier schafft sie nicht. Und wir schaffen es auch nicht, sondern wir zerbrechen daran, wenn wir die Macht der Sünde nicht abschließen lassen von Gott in unserem Leben. Es macht uns kaputt. Ihr wisst, dass ich gerne lese. Und ich saß irgendwo, las irgendeine Zeitung, habe vergessen. Es war ein psychologischer Artikel. Ich habe das Thema vergessen. Ich habe alles vergessen, was ich las, außer einem Wort. Und dieses eine Wort hat mich total getroffen. Und das Wort hieß Kontrollillusion. Habt ihr das alle? Kontrollillusion. Das ist so ein Fachbegriff, den ich habe dann im Internet und habe noch so ein bisschen gewurschtelt. Ich will ihn mal ganz einfach auseinandernehmen, weil die zwei Worte sagen uns eigentlich schon auf einen Nenner gebracht, worum es geht. Es geht darum, dass wir die irrige Vorstellung haben, dass wir etwas beherrschen können. Dass wir denken, wir haben etwas im Griff, aber es ist überhaupt nicht so. Und so ist das auch mit der Sünde. Illusion, für all die das noch tiefer interessiert, von illudieren, lateinisch ludere, spielen, sein Spiel mit jemandem treiben, ihn verspotten, ein Gesetz umgehen, eine Sinnestäuschung herbeiführen, sowas, ja. Und Kontrolle, wenn ich das tue, wird das hintenbei rauskommen, ne? Oder wenn ich das lasse, so wird es sein. Ich kann Ereignisse beherrschen oder vorhersagen, erklären, hab Dinge im Griff. Es gibt jemanden in der Bibel, der so gedacht hat. Eine Geschichte, ein Gleichnis, das Jesus gebraucht hat. Und zwar das Gleichnis vom reichen Bauern. Kennt ihr das? Lesen wir jetzt nicht. Die Geschichte ist, denke ich, hinreichend bekannt in Lukas 12. Da war ein Bauer, der hat eine super geniale Ernte eingefahren. Und dem ging es so gut, dass er dachte, boah, ich muss die alten Scheunen abreißen, ich muss neue bauen, damit ich das alles unterkriege. Er hat Pläne geschmiedet und hat sich mit seinem Besitz da beschäftigt. Er dachte, boah, jetzt, was kann mir jetzt noch passieren? Nach so einer Ernte, nach so einer Einnahme, boah, ganz genial. Ich hab's im Griff. Ich hab mein Leben im Griff. Und ihr wisst, dass er gestorben ist und nichts von seinem Reichtum konnte er mitnehmen. Es ging um etwas ganz, ganz anderes. Er unterlag der Illusion, sein Leben im Griff zu haben. Aber das wirklich Wichtige, nämlich Gott in sein Leben mit einzubeziehen, hat er verpasst. Dann hat unser Kinderdienst neulich einen ganz, ganz tollen Zettel gebraucht. Den habe ich geklaut und auf Folie kopiert. Liebe Heike, darf ich dich nochmal bitten? Und da unterliegt auch jemand der Illusion, die Kontrolle zu haben. Dieser Fisch, der denkt, ha, leckeres Würmchen, was kann mir schon passieren, den verschlinge ich. Und er merkt gar nicht, dass als er ihn verschluckt, oder wenn er ihn verschluckt, er selber gefangen ist. Er ist selber gefangen. Ein anderer hat die Kontrolle dann über ihn genommen und er hat wahrscheinlich sein Leben verwirkt. Dankeschön. So ist das mit der Sünde. Ja, wie werden wir das jetzt los? Zum einen die Sünde und zum anderen Lasten verschiedener Art, die wir mit uns rumschleppen. Wie werden wir denn erfolgreich im Leben als Christ, im Leben mit Gott? Und eine Art möchte ich mich euch angucken und möchte ich den alten Weg nennen. Also, zum Beispiel, du kriegst den Rat. Du willst deine Sünde loswerden, dann streng dich ordentlich an, dass du das nie wieder machst. Das war so eine Maßnahme. Wenn du ordentliche Kinder willst, dann erziehe sie nach christlichen Prinzipien. Wenn du eine gute Ehe willst, dann tu das und lass jenes und streng dich an. Das heißt, dieser Weg ist, tu das, so kommt hinten das bei raus. Das heißt, du kannst die Dinge beeinflussen in deinem Leben. Das heißt, mach's richtig und dann wird's gut. Das ist der alte Weg. Der alte Weg heißt aber auch, du badest, bevor du zu Gott gehst. Du machst dich vorher selber sauber und siehst zu, dass du ihm auch gefällst. Der alte Weg heißt eigentlich, du musst zurück ins Paradies spulen, versteck dich vor Gott, mach dir selber einen Blätterschutz und deck deine Schande selber zu. Das ist die alte, das ist die menschliche, das ist die fleischliche Methode, mit Sünde umzugehen. Ich kann ein super, super tolles, attraktives Haus bauen auf einem Fundament aus Sand. Ich kann einen wunderschönen, knackigen Apfel, rot, leuchtend, bis zum Exzess polieren, um dich glauben zu machen, dich und Gott, dass in so einem tollen Früchtchen niemals ein Wurm drinne ist. Und doch ist er drin. Das ist der alte Weg, aber das Zentrale, innen drin ist es nicht in Ordnung, oder unten drunter bei dem Haus ist es nicht in Ordnung, das Fundament. Der alte Weg ist der fleischliche Weg. Ich bearbeite das Schlechte selbst, ich verberge es, ich sorge für den Erfolg und ich drehe mich, um meine Probleme und um meine Lösung. Manchmal gelingt es und wir denken, wir sind ganz ordentlich und ganz moralisch und dann sagen wir noch zu Gott und jetzt gib mir noch deinen Segen obendrauf. Aber das ist nur so wie der Spritzer aus dem Sahnespender, wisst ihr? Es ist nicht die Substanz, die von Gott kommen darf, sondern nur noch das Häubchen. Den Rest, das Eigentliche wollen wir gerne selber machen. Dann ist es nämlich nicht unsere erste Leidenschaft, Gott näher zu kommen, sondern unser Problem gelöst zu bekommen. Und dazu gehören auch ganz legitime Sachen. Wir haben Wünsche und wir haben Wünsche, die sind total gottgemäß. Zum Beispiel, du wünschst dir, dass dein Ehepartner sich bekehrt oder dein Teenie-Kind auf die Reihe kommt mit Jesus. Das ist ein total legitimer Wunsch, der liegt im Willen Gottes. Oder dass du eine neue Arbeitsstelle findest, dass du geheilt wirst von deiner Krankheit. Aber wenn dieses Teil, diese Sehnsucht, dieser Wunsch das Zentrum wird, deines Begehrens, wie wir am Anfang gehört werden, deine Aufmerksamkeit und du dich um dieses Ding rum verkrampfst, dann bist du dennoch auf dem alten Weg und völlig ja falsch unterwegs. Weil dein Zentrum ist nicht mehr Christus, ist nicht mehr Gott. Stell dir vor, du bist 3 Jahre alt oder 4 Jahre alt und du hast, Weihnachten steht vor der Tür, ist nicht wirklich wahr, aber stell es euch halt mal vor, und du hast die Wahl. Da ist der Tannenbaum. Entweder kannst du haben Papa unterm Tannenbaum oder den Haufen mit Geschenken unterm Tannenbaum. Du bist 3 Jahre alt. Was willst du? Wer sagt da dem Papa? Ich rufe deine Eltern nachher an. Wahrscheinlich, kindlich naiv. Kinder sind so scharf auf Geschenke, kleine Kinder. Und ich denke, wir dürfen das irgendwie auch sein. Oder? Das ist in Ordnung. Wenn sie es mit 15 noch sind, wäre es vielleicht komisch. Aber mit 5 oder mit 4 oder so, glaube ich, ist das in Ordnung. Und wisst ihr, je mehr wir wachsen in Gott, desto mehr sehen wir uns nicht nur nach den Gaben, glaube ich, sondern nach dem Geber, das haben wir auch gesungen. Nach der Person Gottes, nach Jesus. Und nicht nur nach dem, was alles so Gutes mit ihm kommt. Wisst ihr? Ich hatte mal vor 7 Jahren ein starkes Erlebnis mit Gott. Das war in Pensacola. Vielleicht habt ihr von dieser Gemeinde gehört. Da ist ja viel passiert zu dieser Zeit. Und wir waren in einem Jugendgottesdienst mittwochs abends dort. Und es war ganz, ganz stark. Mein Opa war gestorben in dieser Zeit zu Hause. Das war für mich schlimm, weil ich nicht weg konnte. Und es war ein ganz komisches Gefühl. Und meine Seele war so aufgewühlt. Und in diesem Gottesdienst ist mir Gott begegnet. Das kann ich gar nicht so mehr nachvollziehen. Aber es war einer dieser Momente im Leben, die du halt nicht mehr vergisst. Und es war so, als wäre mein Inneres eins mit seinem Innern. Irgendwie so. Ganz wunderschön, ganz stark. Habe auch seinen Trost empfunden, einfach in diesem Moment. Und ich hatte so das Gefühl oder den Gedanken plötzlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich kann dieses Einssein mit Gott haben und sitze meinetwegen im Rollstuhl, oder aber ich bin gesund und habe das nicht. Es war einfach so ein Gedanke, der mir kam, versteht ihr? Ich hätte eine körperliche Behinderung, hätte aber das, was wäre gesund, hätte aber das mit Gott, dieses innige Einssein mit ihm in dem Moment, was würde ich wählen? Und ich habe gewusst, ich würde die Behinderung mit dem Einssein mit ihm wählen. Nicht, mach keine neue Lehre heute, ich glaube immer noch an Heilung, dass Gott gut ist. Weil wenn ich ihn habe, habe ich sowieso alles. Ich habe sowieso alles. Aber was nützt es mir, wenn ich Knete habe, Gesundheit habe, einen netten Mann und nette Kinder, aber ich habe ihn nicht, dann ist das alles trotzdem trostlos. Es ist einfach trostlos ohne ihn, weil er alleine kann die tiefste aller Sehnsüchte meines Herzens nur erfüllen. Und alles andere, mein Vater sagte früher immer, ja, wenn ich was gekauft habe und war begeistert, neue Besen kehren gut, warte mal ab. Und es stimmt, die Attraktivität von etwas Neuem, von etwas Positivem, was äußerlich in dein Leben kommt, ist immer kurz und es wird immer vergehen und es hält bestimmte Sachen nicht aus. Aber wenn er in dieses Zentrum treten darf und bleiben darf und wieder neu hineinkommt, dann ist es nicht wirklich wichtig, was drumherum ist, weil in ihm hast du sowieso alles andere. Ja. Ja, es ist auch herausfordernder, Gott mehr zu genießen als die Segnung. Und ich bete, dass er mich und uns, dass er uns so reif macht, dass diese Sehnsucht wächst in uns und dass sie beständig da bleibt. Dass wir ihn wollen und nicht Heilung, Wohlstand und so weiter. Ich glaube an all das. Er ist ein guter Papa, aber er... Wie ist es ohne seine Umarmung dabei oder ohne seine Nähe dabei? Es ist doch leer. Jetzt brauche ich jemanden, zum einen meine gelbe Tasche, Schatz, kannst du mir die kurz geben? Und ich brauche jemand Freiwilliges, am liebsten eine Frau, die nicht so arg groß ist. Wer hilft mir denn mal? Super, danke. So, Ulrike, du musst jetzt eine Wahl treffen. Und zwar musst du von hinter dem Farnkraut hier zur Taufwanne da drüben gelangen. Und du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du marschierst jetzt hier gleich einfach los dahin, oder aber ich verbinde dir die Augen und ich führe dich. Was ist dir lieber? Wie möchtest du es machen?
Normal würde ich ja lieber alleine gehen. Aber ich denke mal, für dich ist jetzt besser, wenn ich mir die Augen verbinden lasse.
Sie hat es erkannt. Okay, machen wir doch beides nacheinander. Bitte? Das ist die menschliche Wahl. Das war auch super, kommst du bitte zurück, als du das so gesagt hast. Das stimmt. Wir mögen doch Kontrolle lieber als Vertrauen, oder? Was hättet ihr gewählt? Die erste Variante? Die erste, ne? Kontrolle, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, heißt es doch da, ne? Steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht das Gegenteil. Und das ist so oft unser Problem. Ich habe einen Vers gefunden in Jesaja, sage ich nur für die ganz studiereifrigen, Jesaja 42, 16. Da steht, dass Gott die Blinden führt und dass er Finsternis für sie zu Licht macht. Und nicht den alten Weg, den menschlichen Weg zu gehen, es selber zu machen. Ich weiß ja selber, wie ich von A nach B komme und wie ich das bewältige. Sondern Vertrauen in Gott zu setzen, Kontrolle abgeben und sich führen zu lassen, das ist der neue Weg. So, stellt euch mal vor, das ist so ein Stadtplan. Da gibt's ja immer diesen Punkt, sie befinden sich hier, ja? Kennt ihr das? Roter Punkt, sie befinden sich hier. Straße, was weiß ich, Josef-Ludwig-Straße 3, sie befinden sich jetzt gerade da. Du bist da. Und jetzt gibt es eben genau diese zwei Wege. Zum einen, ich will von A nach B, oder ich will, sagen wir mal, dass mein Teenagerkind frei wird von Drogen und sich zu Jesus bekehrt. Ist ein legitimer Wunsch, liegt im Willen Gottes, oder? Ist ganz, ganz unstreitig. Ich kann also die Problemlösung zum Zentrum machen und auf diese Seite mich begeben. Das heißt, ich gehe zur Beratungsstelle, ich gehe zum Therapeuten, ich versuche eine Klinik zu finden zum Entzug, ich drehe mich so richtig um dieses Ding. Ich lasse alle beten, ich starte die Gebetskette 3-mal die Woche, wie auch immer. Wisst ihr, das tun wir oft. Wir drehen uns um das Ding, das wir gelöst haben wollen. Aber der neue Weg, feuchte Hände, ist, ich gehe einfach zu Gott und ich komme, wie ich bin. Und ich bin einfach ehrlich. Und ich sage vielleicht zu Gott, Gott, ich bin sauer. Ich bin sauer auf dich. Ich habe den, weiß ich nicht, wie der Kerl heißt, den Fritz, heißt wahrscheinlich keiner eurer Söhne, den Fritz habe ich so erzogen, ich habe dem schon als Kleinkind Bibelgeschichten vorgelesen und habe dem erzählt, dass Drogen schlecht sind oder so. Wisst ihr, vielleicht hast du das Gefühl, du hast alles richtig gemacht. Alles, was dir eingefallen ist, aber es hat nicht funktioniert. Und du kannst es entweder weitermachen und du drehst dich um dieses Ding. Dein erster Gedanke, wenn du morgens wach wirst, der letzte, wenn du einschläfst, ist das Problem und wie du es wohl lösen könntest. Oder aber du gibst auf. Wir predigen ja immer, gib nicht auf. Ihr wisst aber, dass ich von etwas anderem jetzt rede. Du gibst auf, es selber zu machen. Du gibst auf, den Gedanken in Panik zu geraten und die Frage zu stellen, was passiert nur, wenn das nicht klappt? Was wird denn dann? Was soll ich nur machen? Diese Frage streichst du ganz aus deinem Leben. Du gibst die Kontrolle über das Problem und den Versuch, es krampfhaft zu lösen, auf. Und du wendest dich an Gott und du sagst, mein allererstes Ziel, Gott, ist, dass du wieder mein erstes Begehren wirst, meine erste Sehnsucht, mein erster Wunsch und meine Beziehung mit dir wieder Zentrum wird. Du sollst wieder mein erster Gedanke am Morgen und mein letzter am Abend sein. Wisst ihr? Dann setzt vielleicht, jetzt muss ich vorsichtig sein, sonst rutschen wir von der Seite ganz schnell auf die, dann setzt dich Gott frei, dein Kind zu lieben, mit Drogen, ohne Drogen, mit Lüge, ohne Lüge oder was auch immer. Und du hast eine innere Freiheit und einen Frieden, unabhängig davon, ob die Situation mit deinem Kind sich verändert oder ob sie genauso bescheiden bleibt, wie sie war. Wisst ihr, was ich meine? Aber du hast die Kontrolle Gott gegeben und du hast auch guten Grund zur Hoffnung, ja, dass auch das sich löst. Aber es ist nicht mehr das Wichtigste, sondern er ist das Wichtigste. Er ist das Wichtigste. Und manchmal müssen wir an den Punkt kommen, dass wir uns vorstellen, ja, meine schlimmsten Befürchtungen an dem Punkt werden vielleicht wahr. Aber was ist dann? Bin ich dann wirklich verloren? Ist das das Ende meines Lebens? Ist das, was ist dann? Ist mein Leben dann nicht mehr lebenswert? Es ist hart und es ist krass, ja? Und manchmal müssen wir vielleicht Jahre aushalten, mit absolut unvollkommenen und furchtbaren Situationen klarzukommen. Aber das können wir. Und wir können es nur, wenn wir diesen neuen Weg gehen, den leichten Weg, in Anführungszeichen leicht, dass wir das abgeben, dass wir uns führen lassen, dass wir blind, wie Ulrike eben, Gott die Kontrolle abgeben. Und dass das zentrale Ding nicht mehr ist, wenn das gelöst ist, dann geht's mir gut. Nein, dir geht's jetzt gut. Auch solange dein Sohn noch das macht. Dir geht's jetzt noch gut, solange du krank bist und solange du noch keine neue Arbeit hast und solange du noch am Ende deines Dispos bist oder was auch immer das Teil ist. Aber es ist nicht das, worum sich alles in deinem Kopf dreht, sondern er ist alles, worum sich hier alles dreht. Ja, das meine ich. Jesus hat es uns vorgemacht. Wir haben in Hebräer 12 eben gelesen, wie schaffen wir das, diese Dinge abzulegen und mit Ausdauer zu laufen, indem wir auf Jesus schauen. Jesus kennt deinen Schmerz. Er kennt deine Qual und er hat das Gleiche gefühlt. Und egal, was ich erlebt habe oder was Leute erlebt haben, mit denen ich reden durfte, es gab niemals den Moment, wo ich nicht sagen konnte, Jesus hat es auch. Misshandlung körperlicher Art, verbaler Art und weiß ich nicht. Er hat mehr als er. Ich habe keinen getroffen, der mehr als er ertragen hat. Das gibt es nicht. Und worin hatte Jesus denn seine Freude? Waren es die Momente des Glücks, als Petrus sagte, du bist der Christus? Hey, du hast es geschnallt, mein Jünger. Hey, ich freue mich jetzt. Wahrscheinlich hat er sich gefreut. War es das, was Jesus glücklich gemacht hat? Was sein größtes Ding der Befriedigung war? Der Erfolg seiner Jünger? Als sie wiederkamen und ihm erzählt haben, hey, es hat geklappt, wir haben die Toten auferweckt, wir haben die Kranken geheilt, wir haben gepredigt, die Leute haben sich bekehrt. War es das, was Jesus tief in seinem Innern zufriedengestellt hat? Nee. Das war nicht das Erste, was ihn zufriedengestellt hat, sondern das allererste und seine allergrößte Freude war der Vater. Jesus war und ist ein Vaterfan. Du liest das Johannesevangelium, ich habe mir es in einer Bibel mal, wenn er vom Vater redet und du kannst nur anmarkern und anmarkern und anmarkern. Sein größtes Glück war es, sich dem Vater zu unterordnen, den Willen des Vaters zu tun, ihn auszuführen und mit ihm zusammen zu sein und gehorsam zu sein, verbunden zu sein mit dem, der ihn so sehr liebt und den er so sehr liebt. Die zwei, die eins sind. Das war seine Kraft. Und es war auch seine Sicherheit. Wie kann denn jemand am Vorabend seines bevorstehenden gewaltsamen Todes, den er kennt, noch ein Abendessen feiern mit Freunden? Also, ich kann mir das schwer vorstellen. Ich kann mir das total schwer vorstellen. Aber Jesus hat nicht den Film der Kreuzigung von morgen hier laufen gehabt, wisst ihr? Er hat sich nicht von Krampf und Panik beherrschen lassen, sondern seine Sicherheit war der größer war als er selber, Gott der Vater, an den er sich gehängt hat und dessen Plan er ausgeführt hat. Sein größtes Glück war nicht die Tage des Erfolges mit den Jüngern, sondern sein Verbundensein mit dem Vater. Jesus hat gewusst, es gibt nichts, was ich hier verlieren kann und ich muss auch keinen Menschen beeindrucken, darum geht's nicht. Und er hatte eine Freiheit durch diese Abhängigkeit von Gott und die Unabhängigkeit von Menschen, der ich nachjagen möchte und die ich mehr und mehr auch in meinem Leben ergreifen möchte. Wisst ihr? Und das ist so gut. Äußeres macht dich nicht glücklich. Als wir im Lobpreis waren und ich so an die Predigt dachte, fiel mir eine Situation ein, letztes Jahr im Frühjahr. Wir haben ja über Feiern und über Hochzeit kurz geredet eben. Boah, und ich mag das voll gerne und ich glaube, dass Gott will, dass wir das trainieren, dass wir feiern. Dass wir so viel Grund zur Freude haben und zum Glücklichsein, weil wir Gott haben. Alles andere mal weggestrichen. Und weil er uns gerettet hat. Boah, das ist schon Grund genug, ne? Aber wenn du auf diese Hochzeitsparty gehst und du bist belastet. Ich war letztes Jahr im Frühjahr auf einer Feier, die war wunderschön. Die war toll ausgerichtet. Das Essen war perfekt. Die Musik war toll. Die Leute waren alle schick angezogen. Die Umgebung war toll. Der Bernd hat Fotos von mir gemacht an diesem Tag und ihr habt alle wahrscheinlich eins davon gesehen, das war mal im Gemeindeheft und ich sehe richtig gut aus auf dem Foto, muss ich sagen. Das ist ein schönes Foto von mir. Hat sogar abgenommen in der Zeit, unfreiwilligerweise. Aber wisst ihr, ich habe dieses Fest überhaupt nicht genossen, weil ich Lasten mit mir rumgetragen habe und weil ich so tief auf dieser Seite stand, dass ich mich gedreht habe, wie kann ich denn das bloß lösen und wie kann das gut werden und was wird passieren, wenn? Und weil aber ich die Kontrolle nicht abgegeben habe, sondern sie mir genommen wurde, das passiert manchmal, ja, dass du merkst, die Illusion löst sich auf und es passiert doch das, was du nicht willst, ja? Okay, dein Einflussbereich ist klein. Dann kommst du entweder in Bitterkeit ganz tief nach unten oder du kommst hier hin und du merkst auf einmal, um was es wirklich geht und wer dir eigentlich nur noch helfen kann und dass er es so, so gerne tut und dass er schon lange einen Plan hat, der ist viel besser als deiner, aber auch ganz anders als deiner. Gott macht es anders. A.W. Tozer schrieb auch, ein Mensch, der zutiefst überzeugt ist, die Hölle verdient zu haben, gehört nicht zu denen, die hineinkommen. Das ist für alle, die mit Selbstverdammnis kämpfen. Ein Mensch, der zutiefst überzeugt ist, die Hölle verdient zu haben, gehört nicht zu denen, die hineinkommen. Und ein Mensch, der meint, für den Himmel gut genug zu sein, wird diesen seligen Ort nie zu sehen bekommen. Hat er recht, ja. Und Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater ja ganz viel über das Gesetz und über die Gnade. Und eigentlich ist es genau das. Wir könnten auch hier Gesetz hinschreiben. Ich tue das Richtige, ich wurschtel, ich streng mich an. Und hier die Gnade Gottes. Er schreibt im 5. Kapitel, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Haben wir auch gesungen. Hast du gut ausgesucht. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Und wenn du da am Wurschteln bist, dann bist du von Gott weg. Da ist eine Mauer zwischen dir und Gott. Und Jesus steht da und sagt, hallo Iris, hallo, hier ist mein Plan, hallo. Und die Iris strengt sich an und sie überlegt, wen kann sie noch anrufen, wie viel Gebete, manchmal auch Gebete oder Kampf oder wisst ihr, viel Gewurschtel auf dieser Seite. Und Gott wartet nur, dass du dich durch eine Entscheidung entspannst. Das hat mit Gefühl überhaupt nichts zu tun. Du sagst jetzt, ich kehre jetzt zu dem Gott meines Friedens, der mir Frieden ins Herz geben kann, zurück. Ich komme mit dem ganzen Schlamassel in der Hand jetzt zu ihm und kapituliere und anerkenne auch meine eigene Machtlosigkeit. Und wisst ihr, das anzuerkennen, dass du machtlos und hilflos bist, hat etwas super, ja, Beängstigendes, aber auch etwas super Befreiendes. Weißt du? Weil der Stress und der Druck plötzlich weg sind. Und der Druck, den du hast, kommt eigentlich nur von deinem Gemenge und von dem Gedanken, dann schaffe ich's und dann schaffe ich's. Und wenn wir diesen Weg, diesen neuen Weg, diesen guten Weg der Gnade wählen, dann steht da am Ende sowieso die Freude und auch Segnungen. Vielleicht nicht immer so 100%, wie wir uns das alles zurechtgelegt haben, aber es steht am Ende. Das eine ist der Weg Adams mit dem Schürzchen aus Blättern, ne? Dass man sich dezent versteckt vor Gott, man sich isoliert von der Gemeinde, kennt er doch, einer hat ein Problem, der kommt nicht mehr. Na so, sonst könnte mich ja einer fragen, warum geht's dir schlecht, ich will es aber nicht erzählen, also komme ich nicht in die Zelle oder in die Gemeinde oder so. Ne? Wir verstecken uns, dann sagst du, hey Elfriede, wo bist du? Hier! Ich bin noch nackt, kann jetzt nicht rauskommen. Ruf mich später wieder an. Kann jetzt nicht, hab keine Zeit. Ja, das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist, uns vor Gott und auch voreinander, ihr versteht mich jetzt bitte richtig, ja, nackt im geistlichen Sinn oder im Herzenssinne hinzustellen, zu sagen, hey, so ist es. Ist peinlich, aber ich sag's dir jetzt einfach, wie es ist. Nämlich nicht gut. Und dann lassen wir uns von Gott anziehen. Dann bringt Gott das Opfer und das Fell und kleidet uns neu ein. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben, sagt er auch. An ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Gott hat keine, der Bernd hat das noch nicht so toll ausgedrückt, keine Buchhaltermentalität in dem Sinne, dass er alte Vergehen, für die du Buße getan hast, wieder hervorkramt und dir unter die Nase reiben, sagt, aber damals hast du aber der Frau hinterher geguckt. Und darum werde ich deine Ehe jetzt nicht segnen. Haben wir nicht manchmal so ein beklopptes Bild von Gott? Total verdreht, weil wir so sind, nachtragend, unbarmherzig und unversöhnlich. Aber so ist Gott nicht. Hebräer 10 war das, was ich gelesen habe. Er denkt nicht mehr daran. Und das Tolle ist, er schreibt sein Gesetz in unser Herz. Er formt und knetet uns so um, dass uns die Karotten plötzlich wie Schokokekse schmecken. Hey! Und dann kaust du das orangene Teil und denkst, boah, ist das süß. Karotten haben übrigens wirklich einen süßen Geschmack, so ein bisschen, ne? Ja! Er schreibt sein Gesetz in unser Herz, dass es uns plötzlich Spaß macht, das Richtige zu tun. Und dass wir das andere ätzend finden. Dass wir so entspannt sind, dass uns das nicht mehr wirklich reizt. Auch im Galaterbrief schreibt Paulus an 5. Kapitel ab Vers 16, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wandel im Fleisch, Wandel im Geist. Was wir auch nicht tun sollen, ist, dass wir verkrampfhaft versuchen, nicht das zu tun. Wisst ihr? Dass wir wieder auf dieser Seite kleben, sondern dass wir das loslassen und uns an den Heiligen Geist wenden und ihn um Leitung bitten und uns ihm ausliefern, Kontrolle abgeben, uns blind führen lassen, wie wir das eben demonstriert haben. Und dieses Fleisch gegen Geist hat zwei Seiten. Einmal Fleisch gegen Geist, ganz logisch, Sünde, ne? Gebot Gottes zu übertreten. Das ist das eine Aufbegehren des Fleisches. Und das andere ist die fleischliche Art, Gott dienen zu wollen. Diese zwei Komponenten haben wir, ne? Man kann fleischlich fromm sein, das meine ich damit. Und es aus eigener Kraft versuchen zu bewerkstelligen. Was ist das Ergebnis, wenn wir diesen Geistesweg, den Weg der Gnade gehen? Von mir jetzt hier so rot angemalt. Der freie Mensch, der geistgeleitete Mensch, der braucht sich nicht selber zu beschützen, zu verteidigen, sich zu rechtfertigen. Der braucht keinen Ehrgeiz zu befriedigen und er braucht keine Feinde zu fürchten. Aus diesem Grund kümmert er sich überhaupt nicht um sein Ansehen bei den Menschen. Ob er angenommen oder verworfen wird, er wird fortfahren, seine Leute mit ganzer Hingabe zu lieben und nur der Tod kann sein Flehen für sie zum Schweigen bringen. Das hat mir gefallen, habe ich auch abgeschrieben. Bei Tosa. Es ist ihm nicht mehr wichtig, was Menschen denken. Er hat eine innere, totale Herzensfreiheit. Ob sie Hosianna rufen oder kreuzige sie oder ihn oder wie auch immer, ob sie dich toll finden oder nicht, es ist bestimmt nicht dein Glück und deine Niederlage. Sondern du bist frei, weil du mit deinem Gott verbunden bist, so wie Jesus mit dem Vater. Und noch ein schlauer Satz, den muss ich auch lesen. Der beste Weg, den Feind draußen zu halten, ist es, Christus drinnen zu haben. Hey, die Schafe in der Herde brauchen den Wolf nicht zu fürchten, sie müssen sich nur dicht an den Hirten halten. Das hat mir gefallen. Christus, lass uns doch mal darauf konzentrieren, Christus drinnen zu haben, Jesus drinnen zu haben und so richtig doll, boah, zentral um Jesus zu drehen. Und ich glaube, viele Dinge werden sich von alleine erledigen. Menschen, die Befreiung brauchen, da ist es doch oft so, wenn sie die Sünde lassen, nicht immer, aber oft kommt die Freiheit von selber, weil kein Raum mehr da ist und weil der Geist Gottes Raum eingenommen hat in ihren Herzen. Da, wo der Müll verschwindet, hauen auch die Ratten ab, hat mal jemand geschrieben, ne, zu diesem Thema. Und jetzt kommt noch mal so ein kleiner, es könnt ihr noch so kurz vor Schluss noch mal so ein Boing. Das ist wahrscheinlich das Härteste, was ich jetzt heute von ihm vorlese, von unserem Freund Tozer. Er schreibt, ich möchte die Behauptung aufstellen, dass die meisten Christen heute ein subchristliches Leben führen. Dies führt zu einer dermaßen starken Verdünnung des Christentums, dass diese Lösung als Gift niemandem schaden und als Arznei niemandem helfen würde. Die meisten Christen sind nicht glücklich, weil sie nicht heilig sind. Und sie sind nicht heilig, weil sie nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und sie sind nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt, weil sie nicht abgesondert sind. Der Heilige Geist kann niemand erfüllen, den er nicht absondern konnte. Und wen er nicht füllen kann, den kann er nicht heiligen. Und wen er nicht heiligen kann, den kann er nicht glücklich machen. Das heißt, er meint ein verwässertes Christentum. Das heißt, es steht zwar Christ drauf, aber du machst im Endeffekt, was du willst. Oder in vielen Bereichen deines Lebens bist du das Zentrum, ja? Geht's mir dann besser? Geht's mir dann schlechter? Was kommt hinterher? Was springt für mich heraus? Welchen Nachteil hat es? Ist es unbequem? Ist es bequem? Was denken die Leute von mir? Ja? Steht Christ drauf? Aber wenn das deine Entscheidung bestimmt, dann ist es total wässrig. Dann stimmt bei mir was ganz tief nicht. Sondern wenn ich Gott frage und den Heiligen Geist zu dem Chef meines Denkens und meiner Entscheidungen mache, sag Gott, wie hast du dir das denn vorgestellt? Soll ich da hinfahren? Ist das richtig? Ist das dran? Willst du mir dadurch was sagen? Soll ich diesen Dienst tun? Ist das richtig? Ist das dran? Ist das von dir? Egal, es ist Arbeit, es kostet mich Zeit, ich muss was aufgeben. Ja, das ist es, was ein geistgeleitetes Leben meint. Und ich sag euch was. Das hier ist so bescheiden, dass du am Ende sowieso unglücklich sein wirst. Mal ganz ehrlich, oder? Und es macht überhaupt keinen Spaß, das alleine zu machen. Nein, es macht überhaupt keinen Spaß. Das ist viel besser. Und ich komme mir so vor, als ob Gott mir mal mehr oder weniger unfreiwillig die Augen verbunden hat, mich geführt hat und ich gedacht habe, das ist die größte Katastrophe meines Lebens. Aber ich bin heil angekommen. Und seitdem denke ich irgendwie, oh, das hat hier doch auch was. Die Kinder spielen ja auch blinde Kuh. Und es macht ja auch ein bisschen Spaß, wenn man weiß, der einen führt, der meint's nicht böse, der meint's besser als du selber. Und er kennt dich besser als du selber. Und er weiß schon, wo die Steinchen liegen. Ja? Und er bewahrt dich vor Schaden. Und er hat dich so lieb. Es wird doch gut am Ende. Was? Du wärst bescheuert. Entschuldigung, blöd auf der Seite zu leben, oder? Es ist dumm, es alleine zu versuchen. Es ist dumm, es im Fleisch zu versuchen. Und es ist so einsam und so traurig. Ein selbstbestimmtes Leben ist ein unglückliches Leben. Und ein geistgeleitetes Leben ist am Ende immer ein glückliches Leben. Nicht die Umstände, nicht jeder wird dich manchmal immer um alles beneiden, was dir passiert, mag sein. Aber hier, weißt du, du hast das größte Glück gefunden. So, letzter Punkt. Es gibt einen Tag in der Woche, da freue ich mich ganz besonders. Ja, der Sonntag natürlich auch, den meine ich jetzt aber nicht. Ein anderer Tag. Alles falsch. Ich sag's euch. Das ist der Montag. Jetzt denken alle, da hat der Bernd frei. Ja. Ja, da hat der Bernd frei und die Iris auch. Stimmt. Aber nein. Nicht darum freue ich mich, sondern jeden Montag, außer einmal im Monat, tritt am Vormittag ein ganz bestimmtes Ereignis ein. Das ist spektakulär. Und darum, ich habe das nicht für die Predigt, ich meine das ganz ernst, ich freue mich darüber. Jeden Montagvormittag kommt unsere Straße entlang ein großes Auto. Und da sind so zwei Männer hinten drauf und einer sitzt vorne, der fährt. Und die sammeln den ganzen Mist und Müll meiner letzten Woche für mich ein. Vielleicht findet ihr das doof, aber ich freue mich darüber. Ich habe jeden Montag Spaß, sitze meistens mit meiner Bibel in der Küche und höre es brummen draußen. Trinke mein Cappuccino und denke, danke Herr, dass da Leute sind, die diese Arbeit machen. Das ist so toll. In Kenia gibt es das, glaube ich, nicht, wo wir damals in Urlaub waren. Also ja, ist das irgendwie anders. Und wisst ihr noch, da gab es neulich einen Streik im öffentlichen Dienst vor ein paar Monaten. Ich glaube, Baden-Württemberg, so ein paar Bundesländer, wir Gott sei Dank ja nicht. Und habt ihr die Bilder im Fernsehen gesehen? Das war ziemlich eklig, oder? Das war ziemlich fies und ziemlich eklig. Und ihr kennt den Robert und die Irmi aus Bayern. Die kommen ja immer einmal zum Predigen und wir fahren einmal hin. Und die haben uns ihre Mülltonne gezeigt. Die sind jetzt von Österreich nach Bayern umgezogen. Und die sind ganz schön arm dran. Die haben so eine, wir haben so zwei Größensorten in Rheinland-Pfalz. Die haben so eine von der kleinen für den Restmüll. Und da ist aber in der Hälfte ein Boden. Mehr dürfen die nicht. Und wenn ihr wüsstet, wie voll unsere Mülltonnen manchmal sind. Wir haben auch noch Gemeindekrempel dabei, muss ich jetzt zu unserer Entlastung sagen. Ne? Büro und Privathaushalt wirken da zusammen. Und neulich hat der Bernd, er war super fleißig, er hat unseren Keller ausgemistet, er hat den Schuppen ausgemistet. Wir haben all die Kartons und allen Gemeindegeräten mit Styropor und Pappe. Und also wer bei uns schon gearbeitet hat, ich habe mich dann immer geschämt, wenn die Leute in den Keller gehen, der weiß davon. Ihr habt hoffentlich nicht drüber geredet, das mache ja jetzt gerade ich. Auf jeden Fall hat der Bernd wirklich geackert und hat das Zeug beseitigt. Ich meine, man muss es für die Garantie ja auch aufheben und du willst den Computer oder den Drucker ja vielleicht irgendwann mal wegschicken, wenn was dran ist, 2 Jahre und so. Und dann haben wir tötenweise Styropor gehabt. Dann habe ich telefoniert bei der Abfallentsorgung und bei der Firma Cleanaway und bei der Firma und wer denn nun zuständig und ob da jetzt so ein Prägezeichen, duales System drauf ist oder nicht. Das war gar nicht so einfach. Und dann habe ich gesagt, Bernd, dann sagt er, stellen Sie es einfach bei die gelbe Tonne dabei. Dann habe ich noch gesagt, Bernd, das nehmen die uns nie mit. Ich habe nicht, ehrlich gesagt, nicht alle genau, ob da jetzt überall ein Prägezeichen auf jedem Brocken drauf war, weiß ich nicht. Und dann sagte Bernd, wir stellen die jetzt einfach im Glauben mal raus. Und sie haben alles mitgenommen. Sie haben alles mitgenommen. Das war super. Wir haben noch 3 oder 4 Säcke haben wir ehrlich gesagt in der Garage gehabt, weil ich so geschwätzt habe. Lass mal sie so, die Nachbarn, und ihr wisst ja, wie das dann aussieht, gell? So, und dann hatten wir noch Sperrmüll, ein alter Schrank, der kaputt war, die Teile. Dann habe ich einen Gutschein ausgefüllt und dann kam, habe ich meinen Termin gekriegt, dann kommen die und dann haben wir noch so 2, 3 Teile gefunden, die haben wir dann auch noch dabei gestellt. Wie viel war es denn? Na, das Rohr und egal. Ist ja jetzt weg, weiß ja keiner mehr außer dem Herrn und uns, Berndke. Auf jeden Fall war das ziemlich viel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich macht das glücklich. Mich macht, ausmisten ist toll. Und wir misten heute aus. Und ich hoffe jetzt nicht, dass ihr euren Sperrmüll mitgebracht habt, sondern das haben wir lange nicht gemacht. Sondern ich möchte, dass wir jetzt, wisst ihr, Jesus ist sogar für uns zum Müllmann geworden. Darf ich das mal so sagen? Ohne ihn, ne? Ihr wisst, was ich von Jesus halte. Er macht sich für uns klein. Und er ist heute hier, um den Müll, den du in deinem Keller gebunkert hast und den du vielleicht keinem gezeigt hast, den kannst du heute da abgeben. Von mir aus könnt ihr Zigarettenpäckchen reinschmeißen. Wahrscheinlich habt ihr nicht alles Sündhafte von zu Hause heute dabei, aber ihr habt Papier oder euer Nachbar hat einen Zettel und ihr habt einen Stift und ihr könnt Dinge aufschreiben, die ihr gerne Jesus geben möchtet. Denn heute Morgen geht es um Entlastung. Und es ist auch ein Stück weit peinlich, den Müll auf die Straße zu stellen, dass Leute das sehen. Ist auch so, ja, dass die sehen, was du alles gehortet hast, so. Das ist ein bisschen doof. Vielleicht stinkt deine Mülltonne. Hast du es schon mal gehabt? Es stinkt. Biotonne, braune Tonne. Gibt's die in Hessen auch? Ja, ne? Ja. Hattet ihr schon mal Maden? Ihr seid ehrlich, ja. Ich auch. Ich hatte auch schon. Und das ist, das ist eklig. Und wenn du die nicht wegkriegst, bevor die Müllabfuhr kommt, dann steht sie so da. Deine Mülltonne. Dann läufst du weg, ja. Wer auch immer. Aber wisst ihr, es ist doch letzten Endes nur unser Stolz und unser Image, was wir pflegen möchten, vor Gott, idiotischerweise vor Gott, ne, das sieht's ja nun eh, und auch vor anderen. Und ich möchte euch ermutigen, möchte das Lobpreisteam bitten, dass ihr schon mal kommt, dass wir jetzt einfach die letzten Minuten uns Zeit nehmen. Lasst uns jede Last ablegen, auch jeden frommen Versuch, Gott zu gefallen in eigener Kraft. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und die uns das Leben so unnötig schwer macht. Und lasst uns mit Ausdauer laufen, indem wir hinschauen auf Jesus, genau, den Anfänger und Vollender des Glaubens. In Sprüchen steht, der Name des Herrn ist ein starker Turm und der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Und ich möchte das über uns aussprechen heute. Bei Gott ist ein Ort der Sicherheit. Jesus ist der Name, der uns Sicherheit gibt. Zu ihm dürfen wir laufen und Lasten und Sünde ablegen. Und ich möchte euch ermutigen, dass uns vielleicht ein Lied oder 2 Lieder singen, dass ihr kommt, Geht zum Kreuz als Symbol der Vergebung für uns. Geht zu dem kleinen, netten Mülleimer, schmeißt euren Blatt mit dem Teil drauf, mit dem ihr heute abschließen möchtet. Und die Last und die Sünde, die ihr heute Gott geben möchtet. Und ich denke, wir sind auch bereit, euch zu unterstützen im Gebet. Thomas, kannst du kommen und Bernd, und ich stelle mich gleich dazu. Wir beten auch gerne mit euch, aber ihr braucht uns nicht unbedingt. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest es vom Menschen bekennen, ist in Ordnung, dann komm zu einem von uns. Aber komm jetzt vor deinen Gott während dieses Liedes und bring wirklich das, was der Heilige Geist dir jetzt gezeigt hat, was du heute ablegen sollst. Die Last, die du heute Jesus geben sollst und die Sünde, die du heute Gott geben sollst. Lass uns kurz zusammen stehen und kurz beten noch davon. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns frei machst heute Morgen. Heute ist Müllabfuhrtag und wir wollen jede Last und jede Sünde, die uns so leicht umstricken will, ablegen vor dir. Und wir wollen dich preisen, Vater, für das Blut deines Sohnes Jesus Christus, das uns frei macht und uns reinwäscht von aller Ungerechtigkeit und von jedem gesetzlichen Versuch frei macht, dir zu gefallen. Gott, erlöse uns zu der Entspannung und Freude, zu der du uns berufen hast, Herr. Ehre sei dir. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt, und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.